Schön, euch zu sehen. Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Alexandra Waldmann war fast zu bescheiden, um sich Quinz vorzustellen. Jetzt ist es ja so, wenn man ein halbes Jahr in der Brüdergemeinde ist, ist man bekannt. Aber in Corona-Zeiten und wenn sie vor allem mit den Kindern unterwegs ist, vielleicht noch nicht allen. Alexandra Waldmann, unsere nicht mehr neue Kinderreferentin, aber wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist. Super. Und das andere, es wäre eigentlich ein Lied geworden am Ende der Präsentation vom Kindergarten. Manche kennen das. Unser großer Gott. Aber auch im Kindergarten darf man nicht singen. Deshalb war das quasi ein Sprechlied. Aber danke, Kathi und euer Team. Das tut gut. Genau. Als ob der Schöpfer selber da gewesen wäre heute Morgen und uns ein wunderbares Bodennaturbild schenkt. Ausgepackt, Sonnenstrahlen, Bäume, Menschen. Wir genießen und staunen, danken für so einen großen Gott. Und dieser große Gott, der kann sich sogar leisten, mit kleinen Menschen Geschichte zu machen. Das ist das Faszinierende, was uns in diesen Wochen bewegt, wenn wir alttestamentlichen Personen über die Schulter und sogar ins Herz schauen. Der große Gott, der Makellose, er will es mit Mackenhaften zu tun haben. Der perfekte Gott kann sich's leisten, mit unperfekten Menschen Geschichte zu machen. Und wenn Mose letzten Sonntag dran war und heute Jakob und es weitergeht mit Saulus und mit David, dann ist das nicht noch nicht nur ein Schauen auf die anderen, sondern immer spüren, ich bin doch auch nicht besser. Aber die Gnade, die er mit denen hat, die gilt uns heute genauso. Glaubensvorbilder haben genauso Macken. Allerdings, Macken ist ein falsches Wort. Bei Jakob sind es nicht paar Macken. So ein Pflaster auf den Krug und alles wird gut. Bei Jakob sind es eigentlich Scherben, sind es eigentlich Trümmer. Denn den Vater angelogen auf dem Sterbebett, den Segen sich erschlichen mit einer Hinterlist, Intrigen von der Mutter und von allen in der Familie, den Bruder als Todfeind und am Ende geflüchtet und die Eltern nie mehr lebend wiedergesehen. Also das ist nicht nur Macke, das ist Zerbruch. Und dennoch, mit solchen Leuten schreibt Gott Geschichte. Vielleicht entdeckt ihr auch die ganz andere Seite, nicht nur die Mackenseite, sondern die Lust, die Freude auf Segen. Denn das wollen wir festhalten, bevor wir uns den Jakob und seine Familie ein wenig vor Augen stellen lassen. Gottes Wort schaut hinein in den Alltag. Ein Wort, das auch von den Niederungen spricht und deshalb komm ich und deshalb kommst du mit meinen Niederungen in diesem Wort vor. Die Macken werden übrigens nie in der Bibel wegretuschiert, Mantel des Schweigens unter den Teppich kehren. Nein, sie werden benannt. Nicht damit wir heute mit dem Finger zeigen könnten, sondern damit wir spüren, auch ich bekomme noch einmal eine Chance. Die Macken sind auch keine Beruhigungspillen nach dem Motto, keiner ist ja gut. Sondern die Macken lehren uns, er, unser Gott, bringt's und bekommt's hin. Und diese Macken und diese Brüche und diese Scherben, sie reden zwar von schwierigen Situationen, aber dahinter leuchtet umso größer die Souveränität Gottes. Wenn der mit Jakob zum Rande kommt, was für ein großer Gott, unser großer Gott. Und noch eins nehme ich mit dieser Macken- und Fehler- und Scherbengeschichte. Gott ist noch nicht am Ende. Er hätte längst das Kapitel Jakob zuschlagen, längst den Mose verwerfen und längst den David in Feierabend schicken. Aber nein, er geht weiter. Er geht weiter mit uns. Er ist nicht fertig, sondern er kommt zum Ziel. Wie gut. Aber jetzt der Reihe nach. Die Vorgeschichte, Bibelleser kennen sie. Das beginnt vor der Weltgeschichte in der Mutterleib-Bauchszene. Die zwei Jakob und Esau-Zwillinge, sie ringen. Sicherlich kein angenehmes Vergnügen für die Mutter Rebekka. Und dann bekommt sie, bevor die beiden schon als Schreier auf die Welt hereinpurzeln, eine eigenartige Verheißung. Bei denen wird es anders sein, sagt Gott. Der Jüngere ist Chef über den Älteren. Ganz ungewöhnlich. Bei uns noch mehr damals. Und dann kommen sie heraus aus dem Mutterleib. Eine eigenartige Szene zum Zweiten. Der Jakob ist dem Esau, dem Älteren, quasi auf den Fersen. Es wird erzählt, dass er die Ferse seines älteren Bruders schnappt, nur wenige Minuten. Jakob kann auch übersetzt werden, der Fersenhalter. Dann wird von der Rebekka erzählt, dass sie eine Vorliebe hat für den stetigen Landmann Jakob. Isaac aber, der Vater, er hat es offensichtlich mit der Weide und dem Experiment, dem Abenteuer. Er genießt das Wildbrett des Sohnes Esau. Bis hin zu dieser Szene, dass der hungrige Esau alles wegwirft, was Gott ihm geschenkt hat. Hauptsache der Bauch. Verkauf mir ein Linsengericht, eine Linsensuppe. Linse und Spätzle, werde ich mir sagen. Da geht nichts drüber. Und du bekommst, Jakob, dafür mein Erstgeburtsrecht. Ob Esau ahnt, dass er damit in Gottes Bestimmung eingreift? Wegen eines Mittagessens. Von der Lust nach Gottes Segen. Hoffentlich haben wir diese Lust. Aber diese Geschichte handelt auch von der List um Gottes Segen. Betrüger. Und wenn wir am Ende der Predigt noch eine kurze Sequenz auf Jakobs Leben weitersehen, dann hören wir auch etwas von der Last des Segens Gottes, die nicht nur Wohl und Heil und Gnade ist, sondern die auch Beauftragung, auch notvolle Wege beinhalten kann. Tauchen wir hinein in die Familiengeschichte. Natürlich zuerst, so gehört sich's für damalige Sitte, der Patriarch Isaac im Alter vorsorgen oder für das Alter vorsorgen? Beides. Und es begab sich, 1. Mose 27, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen waren, rief er Esau, seinen ältesten Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er antwortete ihm: Hier bin ich. Und er, also Isaac, sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät und Köcher und Bogen und geh aufs Feld. Jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring's herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Altersvorsorge im Haus Isaac. Das gilt aber nicht nur für jene über, sagen wir mal, 70. Klug ist immer, wer auch ans Letzte denkt. Wie sieht Altersvorsorge bei Isaac aus? Nicht ohne Probleme. Neulich hörte ich von Streitigkeiten, und viele können wahrscheinlich zustimmen, in der Familie. Und was war's? Erbstreitigkeiten. Meine Oma pflegte ab und zu sagen, wenn sie hörte von Familien, wo alles wunderbar ist, Klasse, Segen über Generationen, dann fragte sie manchmal: Und, händer schon teilt? Gut Deutsch, habt ihr schon einmal miteinander geerbt? Wir wissen, dass dann der Friede plötzlich ganz brüchig werden kann. Leider. Umso mehr klug wäre vor, sorgt. Also nicht nur, aber auch ein Wort für alle, die sich älter wähnen. Isaac hätte klug getan, wenn er seine Vorsorgezeit geregelt hätte. Und zwar nicht in Geheimabsprachen, denn Rebekka und Jakob sind außen vor, sondern in Familienkonferenz. Isaac hätte gut daran getan, wenn er es schriftlich dokumentiert hätte. So würden wir es zumindest heute machen. Wem gehört was, damit nachher nicht gezerrt und gestritten wird? Hier das biblische Gegenbeispiel. Vorsorge treffen für den letzten Fall, das ist nicht peinlich, sondern das ist klug. Herr, lehre uns bedenken, weiß der alte Mose, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, und ich ergänze, zeitig klug handeln. Im Alter und für das Alter vorsorgen, bis hin zu einer Vorsorgevollmacht. Aber jetzt geht es ja nicht nur um Geld und Gut. Es geht ja auch um den Segen, um den Glauben, um das Weitergeben der Liebe Gottes über die Generationen. Ich weiß, wir können das nicht machen. Aber gut, wenn Eltern und Großeltern beten und ringen und segnen. Und es manchmal, auch wenn Familienkonstellationen, wie sie sind, zum Gespräch machen. Und wenn die Kinder nicht hören und die Enkel vielleicht nicht glauben, ein Segen darf immer sein. Eine ältere Generation, die der Jüngeren Lust macht auf den Segen, etwas Kostbares. Das war wohl das Problem von Isaac. Das zerrüttete Verhältnis, es wird nicht besser, wenn man hinten herum macht, gilt aber auch für die Frau. Das zerrüttete Verhältnis gibt keinen Segen für Familie, wenn Parteiungen da sind. Wie wäre der gute Rat? Nicht einfach, aber alle an einen Tisch. Was hätte passieren können im Hause des Isaac, wenn Familienkonferenz gewesen wäre? Man hätte sich ausgetauscht, vielleicht auch geärgert über diesen ungerechten Gott, der den Zweiten zum Ersten macht. Aber man hätte es zum Thema gemacht und miteinander, vielleicht sogar im Gebet, Lösungen gefunden. Für das Alter vorsorgen. Vor allem, ich würde gern sagen, Isaac, für das Alter mit Gott sorgen. Schade, dass der erfahrene Patriarch eigene Wege geht. Hätte er es doch im Gebet vorbereitet, diese entscheidende Abschiedssegenstunde. Wir lesen zumindest nichts davon. Vermutlich hätte Gottes Geist ihm noch einen klügeren Gedanken ins Herz gegeben, als Strippen zu ziehen. Ein erstes. Wie gesagt, nicht weil Jakob so schlecht ist, sondern weil ein Stück weit Jakob auch bei mir ist. Lernen. Und staunen, Gott macht mit Jakob dennoch Geschichte. Schwenken wir hinüber zur zweiten Hauptperson, Rebekka. Gott sorgen lassen. Auch sie macht's nicht ganz glücklich. Wir hören, geh hin zu der Herde, das sagt sie, nachdem sie an der Türe gelauscht hat, zu ihrem Lieblingssohn Jakob. Esau ist schon draußen, das Wildbrett für den Vater vorbereiten. Geh hin, Jakob, zu der Herde und hole mir 2 gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt, also behaart. So könnte doch vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Gott braucht keine Nachhilfe. So als ob er vielleicht von uns noch ein paar Tipps kriegen sollte. Mach's doch bitte anders. Aber Rebekka, sie meinte, sie müsste Gott auf die Sprünge helfen. Sie müsste diesem alten Versprechen, das sich bisher nicht eingelöst hat, der Jüngere statt dem Älteren, sie müsste diesem alten Versprechen ein Stück weit Geltung verschaffen. spielt sich da die Mutter der Familie als Stück weit als Gottersatz auf? Und wie schnell geht es mir so, dass ich meine, Gott bräuchte ein wenig Nachhilfe von mir. Seine Wegführungen, die ich nicht verstehe, vielleicht könnte ich doch noch etwas eingreifen, etwas lenken. Vielleicht bekomme ich es gar besser hin. Kann es nicht mehr erwarten. Rebekka ist uns gar nicht so fern, wie wir manchmal denken. Umgekehrt dürfen wir lernen und buchstabieren, Vertrauen auf Gottes Zeit. Manchmal ist Gottes Zeit nicht meine erste. Manchmal ist Gottes Zeit schier meine letzte. Aber Glaubensmenschen, Jesusleute, die brauchen keine Torschlusspanik bekommen. Kriegt er es noch hin? Wie kriegt er es jetzt noch hin? Er kriegt es hin. Gottes Zusagen bleiben. Gottes Verheißung wird wahr. Auch wenn wir es kaum glauben können. Das möchte ich lernen. Mehr Vertrauen und weniger reinpfuschen. Gott kann besser, genauer, viel vollkommener. Und wiederum die Tragik bei Rebekka. Sie spielt mit dieses Spiel von Intrigen. Familie ohne Vertrauen. Ein hartes Wort, aber das kommt mir, wenn ich die Familie Isaak und Rebekka sehe. Kein offenes Wort, Fassaden, da wird das Spiel gespielt und jeder hat seine gezinkten Karten. Wie schade. So braucht es nicht sein. Nicht in Familien, nicht in Gemeinden. Gott will und lädt ein, offen, ehrlich, klar. Wir können es immer wieder neu erbitten. Für uns, durch uns. Gott braucht keine Nachhilfe. Rebekka würde ich den Rat mitgeben, obwohl ich nicht der große Ratschläger sein will. Lass Gott sorgen für dich. Und wir und uns möchte ich es auch sagen, lass Gott sorgen für dich. Und wenn es 5 oder 3 oder 1 vor 12 ist und wenn der Isaak auf dem Sterbebett liegt, lass Gott sorgen. Er weiß wohl. Ein drittes, wir schauen noch Jakob an. Unverdient versorgt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Ihr kennt diesen Reim und wir wissen, wie wahrhaftig der im Leben ist. Von wegen, hier nicht. Wer dreimal lügt, dem glaubt man erst recht nicht. Das ist ja schon eine stramme Sache. Die reden ja nicht gerade am Feiertag bei einem Bier auf der Couch. Letzte Worte auf dem Sterbebett. Da wird nichts mehr veränderbar sein in wenigen Stunden. Gesagtes irreversibel. Und dennoch die Lüge des Sohnes. Zweifach. Und als ob das nicht reicht, muss er sogar noch Gott bemühen und dem Vater sagen, ja, Gott hat es gelenkt, dass ich so schnell ein Tierlein gefunden habe. Eigentlich dramatisch. Kann man mit diesem Jakob noch irgendwas anfangen? Schon gar nicht beim Segen. Und dann leistet sich Gott so etwas wie Römer 9. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen unserem Vater Isaak schwanger wurde, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Habt ihr es genau gehört? Nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen. Wir können die Gerechtigkeit oder vielleicht auch scheinbare Ungerechtigkeit Gottes nicht rechtfertigen. Warum Jakob und warum nicht Esau? Das bleibt sein Geheimnis. Aber wir können staunen, was Gnade kann. Gnade leistet sich's, anders zu denken. Nicht im Mainstream macht man heute so. Gnade stellt unsere Verhältnisse auf den Kopf. Meine Lebensverhältnisse. Gnade sagt zu, wo nichts mehr verdient ist, wo alles verloren ist. Gnade schaut mich und dich an, wo es so vieles Unansehnliche bei mir gibt. Diese Geschichte lehrt uns nicht zuerst, bei Menschen Fehler zu finden. Die Geschichte lehrt uns zuerst, bei Gott Gnade zu sehen, zu erleben. Ja, gerade auch ein Jakob, der merkt, dass Gnade keine billige Schleuderware ist, sondern später spürt, es gibt eine teure Gnade, die ihren Preis hat. Flucht, Streit, vom Onkel wird er später selber übers Ohr gehauen, mit der Ehegeschichte klappt es auch nicht so rund und. Es gibt für Jakob auch die Last des Segens. Aber es gibt nicht die Rücknahme des Segens. Wenn ihr nachlesen wollt, am Ende, als Esau kommt, schreit er den Vater an: Hast du nicht einen Teil für mich noch übrig? Nimm's doch dem frechen Jungen weg und schieb's noch mal rüber. Und Jakob muss sagen: Nein, Segen bleibt Segen. Gutes bleibt Gutes. Gnade bleibt Gnade. Unverdient versorgt. Und wir nicht anders. Während es hier vor allem um äußerlichen Segen geht, wie viel geistlichen Segen bekommen wir? Deshalb das Letzte. Sich um den Segen sorgen. Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und vom Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Ströme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet, wer dich segnet. Segen über Jakob erschlichen. Aber wir sehen noch viel weiter. Im Epheserbrief geht es nicht um das Materielle. Und damit sind wir reichlich gesegnet. Werden wir nie undankbar. Auch in Corona-Zeiten. Aber es geht noch tiefer um den geistlichen Segen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen. Dass wir glauben, dass wir Glied am Leib Christi sind, Teil der Gemeinde, dass wir immer noch gehalten werden und dass er diesen Tag neu als Gnadentag uns schenkt und. Lust auf Segen. Das hatte Jakob. Ich würde sagen, anfangs aus äußerst zwielichten Gründen. Aber schlagen wir das letzte Kapitel im Leben des Jakob auf. Oder das vorletzte. Der Kampf am Jabbok, durchs Leben und durch Führungen geläutert, sagt er bei Nacht oder Morgengrauenstunde: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Nicht ich raube mir den Segen, sondern ich halte die offenen Hände hin. Und ich werde als Bettler und Bittsteller nicht müde, lieg meinem Gott in den Ohren. Alles, aber auch alles von dir, Herr. Nichts von woanders. Und so wird dieses Leben, das dubios erbschleicherisch beginnt, zu einem Erbleben. Der Betrüger wird zum Erstvater. Gott Abrahams, Isaaks und sogar Jakobs. Und sogar dein und mein Gott. Amen.